Zukunft denken mit Michel Friedmann.
Michel Friedmann, ein Urteil macht Schlagzeilen. Ein Pariser Gericht hat die Rechtspopulistin Marine Le Pen zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt, 2 Jahren davon auf Bewährung. Sie darf damit nicht zu den nächsten Präsidentschaftswahlen, ist eine Favoritin dort. Ist das das Karriereende oder nicht, fragen viele. Aber wir wollen jetzt mal einen Schritt zurück. Zuerst ist es ja einfach mal ein juristisches Urteil. Können Sie dieses Urteil einordnen?
Marine Le Pen ist verurteilt worden, weil sie dauerhaft und mit vielen zusammen Steuergelder der Europäischen Union veruntreut hat. Sie hat betrogen, indem sie diese Gelder, die eigentlich der Fraktion im EU-Parlament zugewiesen wurde, umgeleitet hat für Personal ihrer eigenen Partei. Das ist übrigens keine Erfindung von Le Pen. Wir erleben das übrigens sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern und immer wieder auch mit der EU, dass Fraktionsgelder, die im Parlament für die Fraktion zur Verfügung gestellt wird, damit sie ihre parlamentarische Arbeit machen können, dann tatsächlich irgendwelche komischen Mitarbeiterverträge umgewandelt werden, wo es heißt, die Leute arbeiten für die Fraktion im Bundestag oder im Schweizer Parlament, in dem Fall im EU-Parlament, und in Wirklichkeit werden damit verdeckt und aber strafrechtlich Leute bezahlt, die innerhalb der Partei arbeiten. Das ist der Sachverhalt. Dafür ist Marine Le Pen rechtskräftig verurteilt worden. Das Urteil übrigens ist 2 Jahre. Sie hat eine Fußfessel und 100.000 Euro Strafe. Das ist der Hauptteil, um den es strafrechtlich gegangen ist. Die Franzosen haben im Jahre 2016 übrigens im Parlament, also rechtsstaatlich, aufgrund der Häufung solcher Vorfälle in Frankreich zusätzlich ein Gesetz erlassen, dass, wenn es sich um Politiker und Politikerinnen handelt, übrigens je höher angesiedelt, umso eher, man das Vertrauen, das in der Demokratie verloren geht, weil das Politikerinnen alle Parteien machen, deswegen auch entscheiden kann, zusätzlich, dass, weil dieser Vertrauensverlust so enorm ist und wenn er wiederholt stattfindet, man solchen Personen das Vertrauen für die Zukunft nicht mehr zuspricht und ihnen deswegen das passive Wahlrecht aberkennt. Das ist bei Marine Le Pen geschehen, weil man gesagt hat, in der Systematik ihrer kriminellen Energie einerseits, aber auch in der Nichtbereitschaft während des gesamten Prozesses einzugestehen, dass man so etwas nicht tun dürfen, hat das Vertrauen, das man in sie setzt, dass sie begriffen hat, was sie strafrechtlich dem französischen Volk, aber in dem Fall dem europäischen Steuerzahler angetan hat, ein geringes Vertrauenspotenzial, und deswegen hat man ihr das passive Wahlrecht aberkannt. Übrigens, solche Prozesse sind nicht parteipolitisch in Frankreich. Es gibt sowas mit dem Präsidenten Sarkozy und auch anderen Spitzenpolitikern, die immer wieder erwischt werden, auch in Frankreich selbst. Bei Sarkozy waren es verdeckte Parteispenden mit dem libyschen Diktator Gaddafi. Also es ist jetzt keine Lex Le Pen. Das ist schon mal ganz wichtig in der Einordnung.
Das heißt, es ist kein politisches Urteil.
Es ist ein Urteil, das politische Konsequenzen hat. Aber es ist ein Urteil auf ein Gesetz, das übrigens jetzt fast 10 Jahre alt ist und das in seiner Anwendung selbstverständlich ist. Jetzt kann man darüber aber politisch diskutieren, ob die Tatsache, dass man Marine Le Pen, die große Chancen gehabt haben würde, französische Präsidentin zu werden, und dem Rassemblement damit politisch einen Gefallen getan hat. Nun muss man dann doch wieder nach Frankreich gehen und wissen, die größte Champions League ist in Frankreich die Präsidentschaftswahl. Und unabhängig davon, wie die Parteien stehen, also auch eines Tages der Rassemblement, der unter Umständen parlamentarisch daraus Honig ziehen kann, wäre die Tatsache, dass Le Pen nicht die Spitzenkandidatin wäre, natürlich für den Rassemblement eine Schwächung. Gleichzeitig muss man aber sehen, da es kein politisches Urteil ist, was in der Demokratie überhaupt nicht denkbar ist, sondern ein Urteil, das politisch wirkt, so ist das, wenn Politiker und Politikerinnen beteiligt sind, muss das Recht eben nicht politisch denken. Und die Argumentation, das stärkt den Rassemblement und die Idee der Rechtsextremisten, wäre eine politische Abwägung in einem juristischen Prozess und damit eigentlich das, was man nicht haben will.
Jetzt kommt dieses Urteil zu einem Zeitpunkt, in dem durch Amerika oder andere Länder die autokratischere Züge langsam annehmen, die Justiz und die Gewaltenteilung unter Druck steht. Wir haben eine ähnliche Debatte gehabt vor einigen Monaten, als es darum ging, den Premierminister Israels mit einer Haftstrafe zu bedrohen, wenn er in gewissen Länder reist. Das wurde sofort verpolitisiert, bevor wir zur politischen Diskussion kommen. Ist die Justiz selbstbewusst genug, in dieser Zeit solche Urteile zu fällen, unabhängig von der Außen- und Nachwirkung? Und wenn sie es tut, wie kann sie sich freihalten und weiterhin in dieser Unabhängigkeit agieren?
Also gestern war ein Glanztag der Demokratie. Rechtstheoretisch und demokratietheoretisch hat sich gestern, egal wie die politische Bewertung ist, die Gewaltenteilung der Demokratie noch einmal grandios bewiesen. Übrigens, wäre das Urteil anders gekommen, würde ich dasselbe genauso sagen, denn ich halte die französische Justiz für außerordentlich unabhängig. Das hat sie sehr oft bewiesen. Die Demokratie lebt von der Gewaltenteilung. Das Erste, was Autokraten, wenn sie an die Macht kommen, angreifen, ist der Rechtsstaat, die Presse- und Meinungsfreiheit und die Kunstfreiheit. Das hat ja einen Grund, denn letztendlich zwischen Parlament und Exekutive, also Regierung, kann es zu antidemokratischen Mehrheiten kommen, die dann aber demokratisch einen Premierminister wählen, siehe Ungarn und Orban. Wenn dann aber der Rechtsstaat sich nicht vorher schon selbstbewusst gezeigt hat, und das sieht man auch an Ungarn, das hat man übrigens auch an Polen bei der PiS gesehen, dann wird dieser Rechtsstaat angegriffen und mit wohlfeilen Mitglieder der Gerichte besetzt, meist auch des obersten Gerichtes. So war es in Polen, das lähmte lange, lange Zeit Opposition und Demokratie, aber auch, dass man gleichzeitig die Presse oder die Kunstfreiheit oder sonstige Freiheitsrechte vernichtet hat, weil wo soll denn der Bürger und die Bürgerinnen, wo soll die Opposition denn dann noch hin, wenn nicht zum obersten Verfassungsgericht? Ist dieses Gericht nur noch Makulatur oder durch Marionetten besetzt, dann ist der Weg zur Autokratie gebahnt. Das ist die grundsätzliche Aussage der Gewaltenteilung. Dasselbe erleben wir in Amerika. Da hat Trump in seiner ersten Phase versucht, das oberste Gericht mit wohlfeilen Richtern und Richterinnen zu besetzen. Nun muss man aber ehrlicherweise sagen, dass alle obersten Gerichte auch durch die Politik mitgeprägt und mitgewählt werden. Die Frage ist nur, ob die Pluralität dieser Wahlen gewährleistet ist und welche auch außerhalb des nationalen Parlaments wiederum weitere Persönlichkeiten oder Institutionen bei diesen Wahlen vorhanden sind. Es ist eigentlich wie bei einem Aktiendepot. Die Diversität ist entscheidend für die Unabhängigkeit der Gerichte.
Letzte Woche ist in Israel Folgendes geschehen. Die Justizreform hat dazu geführt, dass die Politik nun Richter bestimmen kann. Also man ist eigentlich jetzt auf dem Niveau von den USA oder anderen Ländern. Es gab einen Aufschrei der Empörung, weil es geheißen hat, das ist der Anfang vom Ende der Gewaltenteilung. Was war denn dort das Problem? Eigentlich ist es eine Angleichung an eine Normalität.
Wie weit ist zum Beispiel die Opposition und die verschiedenen Oppositionsparteien mit berücksichtigt? Oder ist so ein Richtergesetz nur ein Gesetz mit einer einfachen Mehrheit, auch einer absoluten Mehrheit? Wir haben das in Deutschland ja vor wenigen Monaten erlebt. Die Richterwahl zum Bundesverfassungsgericht wurde mit absoluter Mehrheit mittlerweile aus dem Bundestag gewährleistet. Hier ist zum Beispiel die Quote auf 2/3 erhöht worden. Da war die Überlegung, was passiert, wenn eine antidemokratische Partei entweder als Koalitionspartner oder als sogar Hauptpartei oder gar mit einer absoluten Mehrheit mit dieser Mehrheit die Minderheitenrechte des Parlaments missachtet und dann Richter, die nicht nur unabhängig sind, in das Bundesverfassungsgericht schickt. Also, ich komme doch mal auf diese Diversität. Entscheidet nur das Bundesparlament? In welchem Rahmen wird entschieden? Nur von denen, die die Mehrheit haben oder auch mit Minderheitenrechte? Aber wie ist es zum Beispiel auch in Deutschland? Wie weit hat der Bundesrat da noch Einflüsse drauf? Das heißt, es wäre naiv zu glauben, dass das oberste Gericht ein apolitischer Wahlgang, gar eine apolitische Besetzung ist. In Deutschland war es zum Beispiel immer der Fall, dass ob jetzt die Sozialdemokraten, die Christdemokraten, auch die Freien Demokraten, bisher auch jetzt die Grünen, immer auch einen Richter, eine Richterin in das Bundesverfassungsgericht schicken, die durch ihre juristische Qualifikation einerseits, aber die Pluralität auch im Gericht, wie ist die gesellschaftliche Situation momentan repräsentiert ist. An solchen Fragen hat sich Netanjahu natürlich nicht gehalten mit seiner Regierung. Er hält sich ja sowieso nicht in Respekt gegenüber der Justiz. Der Konflikt mit der Generalstaatsanwältin läuft seit Jahren. Ich glaube, dass Netanjahu viel weniger Angst vor der Hamas hat, aber viel mehr Angst vor diesen unabhängigen Gerichten und Generalstaatsanwaltschaften, denn ihm wären schwere kriminelle Delikte zugeordnet. Und auch hier sieht man, wie großartig dann doch die israelische Justiz kämpft. Gerade sind zwei sehr nahe Vertraute von Netanjahu verhaftet worden. Und daran sieht man jedenfalls mit Händen und Füßen, obwohl es immer schwerer wird, wehrt sich die Justiz vor ihrer Entmachtung. Sie wäre übrigens, wenn das stattfinden würde, auch das Ende eines demokratischen, jedenfalls gewaltengeteilten Rechtsstaates. Lassen Sie mich aber trotzdem nochmal Israels Justiz loben. Also es geht doch nicht um Netanjahu, das ist ja auch so typisch. Die momentanen Populisten, Rechtsextremisten bauen sich als die großen Opfer der Justiz auf. Ich darf darauf hinweisen, dass ein israelischer Staatspräsident, nämlich Katzav, wegen Vergewaltigung im Gefängnis saß. Ich darf darauf hinweisen, dass ein Vorvorgänger von Netanjahu, nämlich Olmert, wegen denselben Delikten bereits, nämlich Korruption und Ähnliches, in einem israelischen Gefängnis saß. Das sind die Delikte, die man übrigens auch Netanjahu vorwirft. Ich finde, dass der Staat Israel bisher jedenfalls, und das schafft Netanjahu trotz aller Anstrengungen nicht hinzukriegen, eine blinde Justiz nie war. Und ich habe größten Respekt. Ich meine, wo gibt es das letztendlich auch in Deutschland? Nein, das einzige Land, und jetzt kommen wir zum Anfang zurück, was ebenfalls so funktioniert, ist Frankreich. Da ist, ich habe Sarkozy schon genannt, ist ganz üblich, dass führende Politikerinnen, die kriminelle Akte unternehmen, dann auch im Gefängnis landen. Ist ja auch normal, denn selbst der Premierminister ist ein Bürger, der unter dem Rechtsstaat so steht, in Gleichheit wie alle anderen. Premierminister ist nur ein Beruf, kein Freischein für Kriminalität. Und ja, Sie haben vollkommen recht, der Blick auf die Kraft der Judikative, der muss gestärkt werden.
Weil die Entwicklungen gerade auch in Deutschland so brisant waren, hat der Deutsche Bundestag in seiner letzten Sitzung im Dezember 2024 entschieden, dass die Hürde erhöht wird.
Damit müssen weitaus mehr Parteien und damit demokratische Parteien mitmachen. Das ist die Idee. Das heißt, wenn eine antidemokratische Mehrheit entstanden ist, kann sie eben nicht mehr einfach sich ihre Repräsentanten ins Bundesverfassungsgericht schicken, sondern sie können es nur, wenn sie auf weitere demokratische Parteien einwirken, die diesen Vorschlag jedenfalls nicht blind mitmachen werden. Diese Schutzüberlegung hat genau dazu geführt.
Diese Schutzüberlegung hat dazu geführt, weil es ja eine Bedrohung eben dieser Judikative gibt. Wir haben es vorhin erwähnt. Die sind ja nicht in Stein gemeißelt, diese Gerichte und ihre Stellung und die Justiz und ihre Unabhängigkeit und die Gewaltenteilung. In Zeiten wie diesen, wo alles ein wenig zerbröckelt, zerbricht, da werden wahrscheinlich auch die Konsequenzen sein, dass die Gerichte schwächer sind und unter dieser Verpolitisierung von Entscheiden, dass sich da was verändert. Was heißt das denn für Minderheiten? Was heißt das für diejenigen, die eben bis jetzt so geschützt waren durch diese Judikative?
Es wird ihnen schlechter gehen, ihre Rechte werden mit Füßen getreten werden, aber lassen Sie mich noch mal eine weitere Perspektive anbringen, die bei totalitären, autoritären Machthabern überhaupt keine Rolle mehr spielt. Wir sehen das ja auch bei Trump. Er versucht zum Beispiel, obwohl es in der Verfassung steht, man habe nur zwei Amtszeiten, eine dritte zu haben. Wir sehen das bei vielen Autokraten, auch übrigens und leider besonders in Israel, die sagen, was interessiert mich, was ein Gericht heute beschließen wird. Das heißt, die letzte Stufe der Brutalisierung, der Vulgarisierung, des Versuches, Demokratie zu beenden, ist, dass man erklärt, dass diese Gerichte manipulativ sind und Parteipolitik machen. Die das erklären, sind es übrigens, aber sagen, nein, es sind die Gerichte, es ist, wie Sie am Anfang sagten, eine politische Justiz. Sie ist eben nicht mehr eine freie Gerichtsbarkeit. Sie wird manipuliert von den Minderheiten, das sind meist linksversiffte Minderheiten. Und deswegen habe ich das Recht, als diejenigen, die das Volk vertreten, solche Urteile nicht mehr zu respektieren. In einer normalen Demokratie würde das zu einer Amtsenthebung führen, spätestens aber auch durch das Aufheben der Immunität zu Strafverfahren bis hin auch zu Untersuchungshaft und Gefängnis. In diesen Ländern, wer soll das denn anweisen? Da mittlerweile in Amerika und in diesen Ländern die Polizei, der Geheimdienst, alles mittlerweile mehr oder weniger den Machthabern dienen, fehlt dann die Sanktionskraft. In Israel übrigens, auch das sehr interessant, hat ja Netanyahu den ehemaligen Direktor des Shin Beths abgesetzt mit dem Begriff, er sei nicht mehr neutral, und hat einen neuen eingesetzt, den er nach 24 Stunden jetzt wieder abgesetzt hat, denn man hat ihm mitgeteilt, er habe auch auf Demonstrationen gegen ihn mitgemacht. Und wenn man dann hört, dass er nach neutralen Leuten sucht und nicht nur nach Mitläufern, Opportunisten, sieht man, worum geht es wirklich? Es geht darum, die entscheidenden Schlüsselfunktionen der Demokratie mit Opportunisten, Schleimscheißern oder genauso Denkenden zusammenzuführen wie die Spitze der Politik. Und das ist das Ende. Und dieses Ende bezahlt am Anfang vielleicht die Minderheiten, von denen Sie sprachen, aber machen wir uns nichts vor, in der Autokratie ist jeder Bürger nicht mehr frei. Und frei bedeutet, auch gegen die Politik demonstrieren zu können, andere Meinungen haben zu können, ohne wie in Russland, in China, deswegen ins Gefängnis oder auf den Friedhof zu gehen.
Nochmals zurück zu Amerika und Trump. Was wäre, wenn Trump kein Autokrat, sondern ein radikaler Demokrat ist? Er versucht, das System auszureizen. Er versucht sogar, Gesetze zu überschreiten oder Grenzen zu sprengen, bis es nicht mehr geht. Aber wenn die Gerichte ihn zurückbinden und er es am Schluss akzeptiert, dann wäre das ein Demokrat, grenzüberschreitend, aber er bliebe ein Demokrat und ist kein Autokrat.
Also ein Demokrat ist an die Gesetze gebunden. Punkt.
Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Zukunft denken mit Michel Friedmann.